Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Herzlich willkommen zu Episode 27 des literarischen Saloons. Christian hat mir im Vorgespräch das Wort erteilt und er hat einen heiligen Eid geschworen, dass er nichts sagt, ehe ich ihn explizit darauf anspreche oder ihn dazu auffordere. Und deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit und quatsche einfach selbst. Also, herzlich willkommen. Hier ist Karin aus Frankfurt und in Berlin sitzt Christian, wie ich hoffe, aber er darf noch nichts sagen. Er darf noch nichts sagen, weil ich bin nämlich noch nicht fertig. Doch, ich bin eigentlich fertig. Christian, sag was. Ich wollte das Thema nennen.
Das war die Höchststrafe eben. Oh. Also selbst wenn ich nichts hätte sagen wollen, hätte ich doch aber eigentlich lachen wollen. Aber ja. Auch das ging nicht.
Nee, Mensch, auch das ging nicht.
Hast du gut gemacht. Ja, hi Leute. Natürlich bin ich auch am Start. Sonst würden wir ja gar nicht aufnehmen können. Das ist ja unsere tolle Arbeitsteilung. Ich nehme auf und sie darf dann alles weitere damit machen. Wir haben uns heute was Schickes überlegt und das darfst du auch wieder zum Besten
wir haben
geben.
Wir haben uns passend zum aktuellen Ohrenschweiß, der bei mir schon wieder mal eingetreten ist, weil wenn ich auf mein Außenthermometer gucke, im Moment wirklich knallt die Sonne hier bei mir ans Fenster, wo das Thermometer liegt. Das sind 50,9 Grad und ich sitze hier mit diesen fetten Kopfhörern und habe Ohrenschweiß und träume von Strand, Urlaub, Sonne, also oder vielleicht auch Schatten. Und deswegen ist unser Thema heute Urlaubslektüre.
So soll es sein, genau.
So soll es sein. Christian, was verstehen wir denn unter Urlaubslektüre?
Meinst du mit wir mich? Weil ich weiß ja nicht, was du darunter verstehst.
Ja, ich meine,
du spielst nochmal auf meine
Doktorspielchen.
Genau. Du wolltest mal wieder vor Doktor spielen.
Wie geht es uns denn heute? Wie interpretieren wir denn das Thema Urlaubslektüre?
Tatsächlich auf mehrere Art und Weise. Also für mich, ich habe mir jetzt hier ein Buch, also ich habe drei Bücher, über die ich heute ganz kurz was erzählen möchte. Ganz kurz, wirklich, sonst nicht, wir wissen ja. Eins ist tatsächlich eins, was ich selber im Urlaub gelesen habe, weil ich mir zumindest in früheren Zeiten mal so die Regel aufgestellt hatte. Also ein englischsprachiges Buch im Jahr solltest du mindestens lesen und das war dann meistens eben im Urlaub. Und weil ich im Urlaub auch ganz gerne mal, wenn es draußen warm ist, so ein kleines bisschen Gänsehaut habe, ist das also etwas, wo es so ein bisschen ans Eingemachte geht. Dann wäre für mich aber auch noch natürlich Urlaubsliteratur, die ein Urlaubsgefühl vermittelt. Und da hätte ich also auch etwas am Start, was ich selber zwar noch gar nicht wirklich gelesen habe, aber ich habe den Film dazu gesehen und ich würde jetzt mal sagen, Simone hat es gelesen, also insofern gehe ich davon aus, dass das Buch und Film in diesem Fall ganz gut übereinander passen. Ja. Ansonsten, die dritte Form von Urlaubslektüre wären ja so diese Frust- oder Notkäufe, weil, scheiße, hier ist ja nichts los, jetzt muss ich in eine Buchhandlung und irgendwas zum Lesen besorgen oder so. Und das ist ja, das kann ja alles sein. Also insofern können wir über alles sprechen.
Ja, zu dem Schluss bin ich dann auch gekommen, als ich mir dann überlegt habe, Urlaubslektüre und dann habe ich erstmal so überlegt, was ich denn so in den letzten Urlauben gelesen habe und das war schlicht und ergreifend querbeet. Manchmal nehme ich mir vor, dass ich eine passende Lektüre zum Urlaubsort lese. Das gelingt mir fast nie, aber ab und zu schon. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, dann was zu finden, was dann jetzt halt einfach auch gerade so zur Stimmung passt und naja, das wäre ja auch Urlaubslektüre. oder eben, wie du schon gesagt hast, dass einfach tatsächlich Urlaubsstimmung schon im Buch geweckt wird durch die Thematik. Und tatsächlich, also ich lese ja normalerweise nicht so viele Krimis, Thriller, also Horror, ja, lese ich ja gar nicht. Aber wenn, dann irgendwie im Urlaub, weil da habe ich offensichtlich bessere Nerven und da kann ich das dann auch gut weglesen, sowas.
Ja, also ich kann es mir jetzt auch gut vorstellen, wenn man denn dann zum Beispiel am Strand liegt und ja im Prinzip außer Braten sonst nichts im Sinn hat, dann kann man sich so mit der entsprechenden Umgebung ja auch mal ein bisschen was Spannenderes gönnen.
Ja, das stimmt. Wobei ich tatsächlich im Urlaub selten am Strand liege, habe ich festgestellt. Also ich meine, dieses Rumliegen liegt mir sowieso nicht. Das ist jetzt ein Widerspruch in sich, aber es ist tatsächlich so. Ich liege nicht gerne am Strand rum. Also ich bin wahnsinnig gerne am Strand. Meer ist überhaupt das Allerbeste, aber ich bewege mich dann lieber. Also am Wasser. Im Wasser ja auch nicht so gerne, hatte ich ja auch schon mal öfter erzählt. Aber ja, also ich sitze dann gerne mal auch ein Stündchen oder sowas rum.
Am Pool neben dem Strand.
Ja. Durchaus auch am Strand, aber also, dass ich da jetzt so stundenlang in der Sonne liegen könnte oder auch nur unterm Sonnenschirm und dann irgendwie immer nur mal bitte wenden, ey, das ist irgendwie, das habe ich früher gemacht, aber inzwischen hat das so seinen Reiz verloren.
Nee, aber trotzdem, für mich auch total. Ja. Da ist dann irgendwie so, ich glaube, dazu habe ich auch einfach viel zu viele Stimmen im Kopf. Das wird dir möglicherweise ähnlich gehen, weil es gibt ja letztendlich in dem Moment, wo man die Schleusen geöffnet hat, sich für die Geschichten zu öffnen, sozusagen, dann erzählen die einem ja auch permanent was, oder? Geht dir das nicht auch ähnlich?
Ja, ist schrecklich. Ich habe jetzt gerade die Erfahrung im Moment, ich schreibe nämlich wirklich meinen allerersten Roman in der Ich-Form. Also ich habe jetzt nach irgendwie 15 Jahren, die ich mit Romanschreiben verbracht habe, ist es jetzt tatsächlich meine erste Geschichte, die ich in der Ich-Form schreibe, und das killt mich. Also erstmal dachte ich kann es nicht, dann habe ich festgestellt, ich kann es, es geht ganz easy, also es geht tatsächlich recht unkompliziert, sonst habe ich immer in der dritten Form geschrieben. Nur, das ist ja total krass, weil
das nimmt einen mehr
ja
mit, wa?
Noch mehr. Ja, das ist, da kann ich überhaupt nicht mehr abschalten. Das ist wirklich, es ist echt anstrengend. Also ich weiß schon, warum ich, also aus reiner Psychohygiene habe ich sonst immer in dritter Person geschrieben, einfach für die Distanz. Egal, also in dem Falle, jetzt bin ich auch fast fertig. Das kriege ich jetzt auch noch hin.
Siehst du, ich mache das dann deswegen wahrscheinlich so, dass ich in der Ich-Form eigentlich eher als Christine schreibe. Da habe ich den automatischen Abstand durch die Geschlechtertrennung ja ohnehin.
Ja.
Ja, da kann ich gern jetzt von
von dir als Agatha. Ich habe jetzt hier zwei Ich-Erzähler in der Geschichte, einen Mann und eine Frau. Also es ist wirklich wahnsinnig. Ja, es ist also.
Das hört sich interessant an.
Ja, und erstaunlicherweise fühle ich mich dem Mann fast noch näher als der Frau. Es ist total creepy. Das ist wirklich, also ein ganz, ganz interessantes Phänomen gerade.
Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du wirklich zweimal Ich am Start hast, das halte ich auch tatsächlich für etwas ungewöhnlicher. Also ich kenne so diese aufgeteilten Geschichten eher so, dass dann eine in der dritten Person und eine in der ersten Person geschrieben wird, um quasi, sagen wir mal so, den Hauptstrang zu haben und dann den, was bisher geschah, sozusagen. Oder
ja,
genau.
Ja, aber in dem Fall, also das ist ja so ein ganz klassischer Romance-Literatur-Kniff, also da irgendwie in den Liebesromanen, wenn es wirklich um ein Paar geht, die mehr oder weniger gleichberechtigte Protagonisten in der Geschichte sind, dass man die durchaus auch beide als Ich-Erzähler oder
siehst du das?
Auch in dritter Person beide machen kann. Und dann wechselt man dann halt ab. Man muss es dann halt echt immer wirklich idiotensicher markieren, also einerseits für sich als Schreibender oder Schreibende und natürlich auch für die Leser, damit die wissen, okay, wer spricht jetzt gerade, also deswegen. Aber egal, es ist wirklich ganz, ganz, ganz interessant, und für mich ist es jetzt ein spannendes Experiment und insofern eine Urlaubslektüre, weil ich ja überhaupt keinen Urlaub bisher hatte in diesem Jahr und im Moment ist auch keiner in Aussicht, aber die Location ist da so cool. Also da bin ich jetzt gerade, geistig bin ich im Moment auf Vancouver Island, und zwar so im Winter auf Vancouver Island. Das ist wirklich, also ich meine, antizyklischer geht es gerade kaum, also draußen hier jetzt in der Sonne bei mir 50 Grad und dann hier Winter auf Vancouver Island.
Muss man auch können.
Das ist, sag ich mal, recht erfrischend, möchte ich so
wirklich so. Ah, ja, okay, das kann ist mir, die innere Klimaanlage sozusagen.
Die innere Klimaanlage, ja, und außerdem Vancouver Island ist ja wirklich total toll. Ich war da leider erst ein einziges Mal und fand's mega und gucke aber jetzt gerade so wahnsinnig viele YouTube-Videos an, also gerade irgendwie auch so mit Wahlen, weil ich habe diese kleine Wahl-Obsession. Mein Gott, und am liebsten würde ich mich dahin beamen und würde das alles so erleben, was ich jetzt auch in dem Roman schreibe. Also nicht alles, weil, also alles möchte ich da garantiert überhaupt nicht erleben, was ich da jetzt schreibe, aber also sage ich mal so eher an dem Setting, das würde ich sehr gerne erleben. Das fände ich wirklich total schön.
Tja, siehst du, es hat für mich den Nachteil, es liegt auf der anderen Seite des Atlantik. Also da habe ich momentan so gar keine Aktien dran an allem, was da drüben so stattfindet momentan. Deswegen.
Nee. Ja. Aber wie gesagt, die Gedanken sind frei und die Träume auch. Und naja,
das ist
wie gesagt im Moment meine Form des Verreisens. Aber darum geht es ja heute gar nicht, sondern wir wollen ja über Urlaubslektüre reden. Also ich habe auch drei Bücher vorbereitet, das heißt eigentlich eher zwei und ein Blind Date, weil liebe Grüße an Diana. Diana hat uns nämlich geschrieben, sie hat uns erst kürzlich entdeckt und hört aber jetzt alles ganz, 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 ganz fleißig durch. Und hat aber schon den Wunsch geäußert, dass wir mehr Book-Blind-Dates machen. Die findet sie nämlich total toll. Und,
also da rennt sie ja bei uns offene Türen ein, würde ich mal sagen. Ne? Ja,
absolut, absolut. Das heißt, also ich habe zwei Urlaubsbücher und ein Blind-Date und du hast, glaube ich, auch drei Bücher, oder?
Ich habe drei Bücher am Start, wobei ich davon zwei nur vor mir zu liegen habe. Eins von diesen zweien, wie gesagt, habe ich nicht gelesen und das dritte, was ich gelesen habe, habe ich leider nicht mehr. Deswegen musste ich da nochmal googeln.
Okay, vielen Dank für diese ausgefuchste Information. aber dann würde ich sagen, ja, da ich dann irgendwie mein Blind Date am Ende mache, dann fang du doch jetzt mal mit deinem ersten Buch an.
Okay, also passend zu den Kühlung, die du dir schon von Vancouver Island geholt hast, habe ich jetzt tatsächlich eben auch etwas, was es einem eher kalt über den Rücken laufen lässt. Das ist ein Ding, was ich mir zu den Zeiten, als ich noch mich bratröhrenmäßig auf dem Strand gelegt habe, mir reingezogen habe. Und es ist passenderweise aus den 80er Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Mal ganz kurz gucken. Dumm-di-dumm-di-dumm. Genau, 1983 erschienen. Und es ist, was soll ich sagen? Ach ja, es ist ein englischsprachiges Buch, aber ich werde natürlich jetzt auf Deutsch darüber sprechen. Und zwar ist es von Stephen King, Pet Sematary.
Ach, Friedhof der Kuscheltiere, yay.
In der Tat. Und das ist tatsächlich eine Sache. Also es steht, wenn es nicht schon draufstehen würde hinten auf diesem Buch, und zwar von Publishers Weekly, dann hätte ich es draufgeschrieben. Und zwar das beängstigendste Buch, das Stephen King jemals geschrieben hat. Kann man durchaus so sehen, weil du den Titel ja grundsätzlich schon kennst, weil du ihn genannt hast, weißt du möglicherweise auch, worum es geht.
Ich habe es natürlich nicht gelesen, also bitte, ich habe es niemals, würde ich dieses Buch lesen.
Also niemals. Nee, das ist tatsächlich, ich glaube, das wäre auch wirklich nichts für dich, insofern sorry, aber es musste jetzt sein. Es handelt ja von einer Familie, Vater, Mutter und ein bis zwei Kinder, es ist schon so lange her, dass ich es gelesen habe, die in ein Haus ziehen, was also an einer Hauptstraße mehr oder weniger liegt, weil ich glaube, der Vater hat irgendwo auf der anderen Straßenseite einen Job gekriegt oder irgendwie sowas in der Richtung. Und naja, es kommt natürlich, wie es kommen muss, dass letztendlich eins der Haustiere dieser Familie irgendwie ausbüchst und dann irgendwie getötet wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Straße passiert oder sonst wie in der Richtung, aber auf jeden Fall ist es tot. Und natürlich ist der Sohn dieser Familie vollkommen untröstlich und ist also kann das also einfach nicht verwinden und irgendwie bekommt der Junge Kontakt zu einem, na, ich würde es jetzt mal sagen, so einem Art Schamanen da irgendwie in Amerika, haben sie ja die einen oder anderen Ureinwohner, die sich eben als Schamanen auch heute noch irgendwie beschäftigen und der erzählt dem Sohn von einem Friedhof, der irgendwo, naja, auch nicht besonders einfach zugänglich ist irgendwie, wo er im Prinzip den begraben könnte. Und was wird dann natürlich passieren? Fido ist plötzlich wieder da oder Minka, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das Tier taucht plötzlich wieder auf. Macht den Eindruck, das Tier zu sein, nur ist es so ein bisschen seltsam, sagen wir mal. Naja, und das ist im Prinzip die, die erstmal die grundlegende Sache. Und dann kommt es leider dazu, dass auch der Sohn, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, der wird von einem Brauereilaster angefahren oder was auch immer. Auf jeden Fall können sie ihn auch nicht mehr retten. Und was macht der Vater natürlich? Er bringt auch den Sohn auf diesen Friedhof. Mhm. Und was dann passiert, kannst du dir gut vorstellen und ich werde deswegen nichts weiter drüber sagen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich wieder, also so, Stephen King ist ja für mich einer der Meister derjenigen, die einem erstmal so eine normale Welt vorgaukeln, um einem dann von einer Seite auf die nächste quasi diesen Teppich aus Normalität und dann Füßen wegzuziehen und plötzlich stehst du vor einem gähnenden Abgrund oder bist womöglich schon reingefallen. Und also dieses Buch ist wirklich, ich finde, ein absoluter Klassiker, was diesen Horror angeht, der sich weniger im Sinne von irgendwelchen Blutspritzen oder sowas definiert, sondern der diese, mit den Urängsten der Menschen einfach mal spielt. Ja, und das kannst du, King, finde ich, wie, also kaum ein anderer, den ich gelesen habe. Sicherlich gibt es viele, die ich nicht gelesen habe, aber ich bin mit ihm groß geworden und ich finde, das ist ein grandioses Buch, was man sich, wenn man eben entsprechend sich das zutraut sozusagen, also du nicht, durchaus gelesen haben sollte.
Ja, spannend. Spannende Sache. Darf ich jetzt?
Ja, aber auf jeden Fall.
Weil ich finde nämlich gerade so die Überleitung, hatte gerade so eine fantastische Überleitung mit den menschlichen Urängsten. Da, eine der menschlichen Urängste ist ja auch, hat ja auch was mit Meer zu tun und mit Tiefsee und mit diesen ganzen Dingen. Und da fällt mir jetzt, also jetzt bin ich ins Wilde Assoziieren gekommen, da fiel mir jetzt hier auch ein absoluter Klassiker ein, nämlich Moby Dick von Herman Melville. Und keine Angst, darüber werde ich jetzt nicht reden. Aber da kommt ja schon wieder meine kleine Wahlobsession raus. Und deswegen, ihr werdet euch vielleicht nicht wundern oder vielleicht auch schon. Meine erste Urlaubslektüre ist ausnahmsweise kein Roman, sondern ein Sachbuch. Und das heißt Whale Watching, Wale und Delfine in freier Natur erleben von Trevor Day.
Ja. Aha. Ja. Dann erzähl uns mal, warum das so gut ist. Weil das, wir haben ja unsere so ganz eigene Meinung über Sach- und Fachbücher.
Ja, aber das ist tatsächlich total toll, weil, also vor allen Dingen ist es mega, weil vor allen Dingen wahnsinnig viele Fotos drin sind von Delfinen eben und von Walen. Und das ist ja, die kann ich mir ja gar nicht oft und intensiv genug anschauen. Und außerdem ist es, sage ich mal, sehr populärwissenschaftlich alles dargestellt, kurz und knapp, immer viele Fotos, dann kleine Steckbriefe und wenig Text, dass man einfach einfach kurz beschrieben bekommt, die Wahl XY und Delfin ABC, die sehen so und so aus, verhalten sich entsprechend, wohnen da und so weiter und so fort. Also das ist wirklich total schön. Ich habe mir dieses Buch, also ich habe mir so ein paar Wahlbücher in letzter Zeit zugelegt, eben weil ich ja so ein Wahlfan bin. Eins habe ich, glaube ich, auch zu Weihnachten geschenkt bekommen, kann jetzt gar nicht mehr sagen, welches das war. Und weil ich ja tatsächlich ja auch schon einmal wirklich Whale-Watching machen konnte und das am liebsten ständig machen würde, obwohl das natürlich auch alles ein bisschen umstritten ist, aber naja, egal. Jedenfalls ist dieses Buch toll und ich habe mich da ausführlich mit dem Wahlthema beschäftigt und da sind ja Kreaturen drin, das ist ja wirklich unfassbar. Jetzt habe ich gerade mal so aufgeblättert, da ist der Beluga-Wal zum Beispiel, aha, der ist ja ganz, okay, der ist ja ganz weiß.
Ja, richtig, auch mit diesem, der hat doch so eine Beule vorne irgendwie. Genau, da ist doch ein spezielles Organ auch drin, glaube ich.
Wahrscheinlich. Warte mal, kriege ich das jetzt hier mal? Knollen. Kopf mit knollenförmiger Melone heißt es. Melone nennt sich dieses Ding, aber ob da jetzt irgendwie ein spezielles Organ ist, ja, müsste ich jetzt mal. Kann schon sein. Also die haben natürlich alle irgendwie wilde Organe. Und dann der Narwal, der sozusagen das Einhorn unter den Walen ist, die mit so einer langen Stoßstange. Und dann natürlich aber auch die man kennt, ja, Buckelwale, Pottwal, Orca, Blauwal, Grauwal, Glattwale, was weiß ich, das ist wahnsinnig interessant und macht auch echt großen Spaß, da rumzublättern. Und alleine, wenn man schon dieses Buch sich anguckt, kommt man schon so ein bisschen in Urlaubsstimmung, also jedenfalls dann, wenn man gerne Wale oder Delfine gucken würde und sich dann vorstellen könnte, wo könnte man hinfahren. Da ist nämlich dann auch immer sehr schön, das ist immer noch ein extra Kasten, da steht dann, wohin zum Beobachten. Da wird dann, jetzt bin ich gerade hier auf der Pottwal-Seite, ja, Moby Dick ist ja der bekannteste Pottwal der Literaturgeschichte. Und da wird vorgeschlagen, man soll doch auf die Azoren im Nordatlantik fliegen und idealerweise in der Zeit von Mai bis Oktober, dann sind Männchen, Weibchen und Kälber in der Region. Ne? Und ja, die sind auch noch relativ häufig übrigens, die Pottwale. Von denen gibt es derzeit so 300 bis 400.000.
Oh, das Potsblitz? Ist
ja, Potsblitz, genau. Ja, also das ist meine erste Urlaubslektüre, weil ich habe, ich dachte mir, also ich habe früher ganz viel eben so diese Verlegenheitslektüre und dann gibt's ja in diesen Hotelanlagen oder sowas gibt's ja dann häufig auch irgendwelche, naja, so wie diese Bücherschränke, ja, wo dann halt irgendwelche Touris dann ihre ausgelesenen Taschenbücher reinstellen und der nächste kann sie sich dann nehmen oder sowas. Und da habe ich im großen Stil Dan Brown und Sidney Sheldon Romane gelesen, so Sydney Anfang der 90er. Aber ich dachte mir, ich wollte jetzt hier das Niveau nicht noch niedriger drücken, indem ich jetzt hier mit Sidney Sheldon anfange. Aber ich gebe zu, ich habe die im Urlaub immer ganz gerne gelesen. Das waren schon auch irgendwie gute Reißer.
Absolut. Hast du auch mal Harold Robbins gelesen?
Kann sein, das habe ich jetzt nicht so bewusst und so das, präsent vor Augen.
Passt so ein bisschen in die Richtung wie Sidney Sheldon, ist aber eine etwas härtere Gangart, sagen wir mal. Also.
Ja, kann sein. Also ich habe da, ich erinnere mich, ich habe einen Urlaub, der war, lass mich jetzt nicht lügen, der müsste irgendwie 1996 war der, da war ich aus einer wirklich unglücklichen Verkettung von Umständen im Hochsommer gezwungen, also im August genau genommen, alleine 14 Tage nach Sizilien zu fliegen. Also ich hatte jedenfalls, also ich musste da Urlaub nehmen, ich habe da in einem Büro gearbeitet, in einer Werbeagentur gearbeitet und da gab es tatsächlich irgendwie Betriebsferien. Das heißt, ich musste, ich meine wirklich total idiotisch, ja, junge Single-Frau ist gezwungen, in den Sommerferien zu verreisen. Also wirklich blöder geht's gar nicht mehr. Natürlich haben meine Freundinnen alle gesagt, ja, schön, dann fahr halt. Und also ich fahre nicht im Hochsommer. Also ich bin dann eben gefahren und war dann 2 Wochen in Sizilien auf so einer Clubanlage. Und also war wirklich sehr abenteuerlich, was ich da so.
Da muss ich jetzt gerade an, wie heißt der, Club Las Piranhas denken. Kennst du den? Ich glaube, es ist auch von, ist das nicht auch von Kerkeling irgendwie so ein Ding? Aber da, das ist im Prinzip so eine Verballhornung dieser ganzen Clubgeschichten irgendwie.
Ja, jedenfalls, also ich habe da also alle möglichen Sportarten ausprobiert, Tennis, Mountainbiken, Schwimmen, ich habe auch die Sportlehre ausprobiert, das war auf jeden Fall,
ist ja egal,
ich meine, das gehört dazu, es war ein sehr lustiger Urlaub und hatte aber ansonsten zwischen meinen diversen sportlichen Betätigungen, hatte ich also sehr, sehr, sehr viel Pool- oder Strandzeit und hatte also eindeutig zu wenig zu lesen dabei und da war ich dann sehr dankbar für diese relativ üppig ausgestattete Urlaubslektüren-Bibliothek, die eben zum großen Teil aus den diversen Sydney Sheldons und Konsorten bestand.
Oh, kann man machen.
Das, ja, kann man machen, muss man nicht. Also kann man machen, aber ist jetzt bei mir auch schon verjährt.
Genau.
Also dreht mir keiner mehr einen Strick draus, glaube ich. Ist ja schon 23 Jahre her. Oh mein Gott, also ist wirklich, oh, naja,
ja,
egal.
Ja, lass uns darüber lieber gar nicht erst nachdenken.
Lass uns darüber nicht reden, genau. Ja, was ist denn deine zweite Urlaubslektüre?
Also meine zweite Urlaubslektüre, die ich hier jetzt direkt vor mir zu liegen habe, ist die, die ich nicht gelesen habe, sondern wo ich bloß den Film dazu gesehen habe. Und zwar von Jan Weiler, Maria, ihm schmeckt's nicht.
Ich habe es gelesen.
Ja, siehst du, also ich würde jetzt spontan sagen, also wenn ich es gelesen hätte, hätte ich sagen können, das hat mich zu meinen bunten Büchern so ein bisschen inspiriert, weil gerade dieser Witz innerhalb der Geschichte, diese skurrilen Situationen und eben auch so dieses Lokalkolorit kommt ja da nun also wirklich ganz besonders gut raus. Ja, also für diejenigen unter unseren HörerInnen, die noch nie was davon gehört haben, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber ich werde mal ganz kurz was darüber erzählen. Also es ist letztendlich so, Jan Weiler schreibt ja also da im Prinzip immer so ein bisschen, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, schreibt er quasi so halb autobiografisch oder sind das wirklich fiktive Personen, die er trotzdem aber so schreibt, als wäre es ihm selber passiert? Weil irgendwie ist es ja so.
Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, aber ich kann schon sein, dass er mit einer Halbitalienerin auch tatsächlich verheiratet ist und ich glaube aber dann ansonsten, also viel von der Folklore drumherum, die ist wahrscheinlich auch erfunden, aber sag ich mal so, die Basis könnte schon autobiografisch sein.
Okay, hier steht nämlich auch Geschichten von meiner italienischen Sippe. Ja, also um jetzt dann nochmal zu dem Inhalt zu kommen. Letztendlich berichtet Jan davon, wie er nach seiner Hochzeit mehr oder weniger auch in die italienische Familie der Braut, also seiner Ehefrau, dann aufgenommen wird, notgedrungen und das Ganze dann auch in die Richtung geht, dass sie in einen Moment, jetzt lass mal ganz kurz gucken,
Nach Campobasso.
Campobasso, ja, in der italienischen Region Molise, genau, die laut ihrer Bewohner am Arsch der Welt liegt. Ist. Also insofern, das passt wunderbar zu den Aussagen, die auch meine Protagonistin in meiner ersten romantischen Komödie über mehr oder weniger die Geburtsstätte ihrer Mutter zu sagen hat. Aber ja, auf jeden Fall ist diese ganze Geschichte geprägt von diesen typisch, italienischen Flair in dem Sinne, dass das, die Überschwänglichkeit und das Essen und sowas, dass das da alles natürlich ganz wichtig ist. Und dann gibt es da so eine intern Fehde zwischen zwei Familien, Marzipani sind die einen und wie heißen die anderen? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, es ist eine lesenswerte Geschichte, wenn man da drauf steht, dass man einfach mal so kopfschüttelnd lacht über die irrwitzigen Ideen, die manche Personen durchaus haben könnten. Ja, auch wenn das sicherlich Fiktion ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es solche Leute gibt, also zumindest sagen wir mal, dass die Marotten, die da so gezeigt werden, sich sicherlich nicht alle zusammen in einer oder zwei, drei Personen finden würden, sondern vielleicht in 20. Aber es gibt sowas und ich finde, darüber lässt sich herrlich schmunzeln und deswegen, ja, und auch wegen des italienischen Flairs, die was ja da so bei rumkommt, ist es für mich durchaus etwas, was ich im Urlaub lesen würde.
Absolut. Also ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ich glaube, wir haben es dann sogar mal als Hörbuch gehört auf dem Weg nach Südtirol.
Ja.
Noch ein kleiner Funfact nebenbei wegen Molise. Wir haben also die Wirtsfamilie meines Lieblingsitalieners, die kommen auch aus Molise, aber nicht aus Campo Basso, was da irgendwie wahrscheinlich noch so die Metropole ist in der Region, sondern aus einem Kaff, das sich Ururi nennt.
Also ich glaube, Campo Basso ist tatsächlich erfunden.
Die Hauptstadt.
Erzähl mal weiter, ich google.
Ja, also jedenfalls, also Molise ist ja auch wirklich so die kleinste, Aosta ist glaube ich noch kleiner, aber
doch, Campo Basso gibt's.
Campo Basso gibt's. Also. Ah, ja. Und die haben da, das ist glaube ich auch irgendwie so eine kleine Sprachenklave, da sprechen die dann irgendwie auch noch so ein ganz eigenen Dialekt da in der Region.
Ach, also, da ist Molise, ja. Klar. Das, okay.
Ja, ja, ja. Das ist
interessant, siehst du, wieder was gelernt.
Wieder was gelernt und immer wenn wir neben Apulien, genau, und immer wenn wir da zum Essen gehen, da ich sag's einfach mal, ich glaube, es hört eh keiner von Familie Lauda in Villa Lauda. Da kriegen wir auch immer sehr schöne Anekdoten aus Molise und aus Ururi und sehr schön. Also ich würde da auch gerne mal im Real Life hin, einerseits wegen Jan Weiler und der Familie Marcipane und eben auch wegen Familie Lauda, die ich tatsächlich kenne und die aber irgendwie auch ganz lustig sind. Also insofern, finde ich, kann ich unterschreiben, ist ein lustiges Buch, ist jetzt auch schon ein bisschen angejahrt, aber sehr, sehr witzig.
Ja, ich habe ja da im Normalfall keine Probleme, auch mehr oder weniger alte Bücher, also jetzt nicht so die ganz alten, sondern eben so welche, die auch in den 80ern, 90ern oder was auch immer irgendwie geschrieben wurden.
Zu Zeiten, als du halt auch noch selbst gelesen hast, weil gib's doch zu, du liest doch jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr.
Ja, das könnte, passt das nicht. Ich lese momentan tatsächlich mehr als so in der Zeit so der späten 90er. So und Anfang der 2000er, weil da haben die Kinder üblicherweise jedes bisschen Freizeit natürlich in Anspruch genommen und auch im Urlaub war es ja dann eher so, dass man, entweder quasi mit den Kindern was gemacht hat oder ganz bewusst irgendwas ganz anderes gemacht hat, was dann nicht lesen war, wenn die Kinder gerade mal woanders waren.
Ja, verstehe. Nein, das ist ja auch alles legitim. Insofern war ja nur ein kleiner bösartiger Scherz von mir. Ja. Dann kommen wir zu meinem nächsten Urlaubsbuch, oder?
Okay, das machen wir.
Ja, das ist jetzt in dem Sinne keine klassische Urlaubslektüre, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass es die ja auch gar nicht gibt. In der Mangelung tatsächlichen Urlaubs habe ich mir gedacht, dann, da ich ja jetzt gerade keinen Urlaub habe, könnte ich aber wenigstens trotzdem mein aktuelles Buch vorstellen, das ich gerade lese. Hätte ich jetzt akut Urlaub, hätte ich das wahrscheinlich einfach jetzt dann im Urlaub gelesen.
Insofern so
qualifiziert es sich da voll als Urlaubslektüre. Ich bin auch noch nicht ganz fertig, sondern habe irgendwie gerade mal die Hälfte. Insofern kann ich noch nicht so total viel dazu sagen. Aber es ist, A Single Word, ist aber ein deutsches Buch von Ivy Andrews, die auch eine deutsche Autorin ist. Man möchte es nicht glauben, aus der Love-Reihe. Also L.O.V.E.
Habe ich auch schon mal gesehen. Ja.
Also, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, kommt man nicht auf die Idee, dass es von einer deutschen Autorin ein deutschsprachiges Buch ist, aber so ist es. Und es ist der zweite Teil einer vierbändigen Reihe, die, und deswegen stelle ich es auch vor, weil da ist zumindest so die Location urlaubsmäßig, das ist eine kleine College-Geschichte, eine WG von vier jungen Frauen, die am Plymouth College of Arts, glaube ich, heißt es offiziell, also halt irgendwie an der Kunsthochschule dort in Plymouth, Modedesign bzw. Modefotografie studieren und ein Jahr oder ein Auslandssemester dort machen und dann in der Zeit einfach zusammen in meinem kleinen Reihenhäuschen wohnen und ja, wilde Dinge erleben, ja, große Liebe, große Dramen, große Mädchenfreundschaft und ja, irgendwie ist es so ein bisschen, kommt es mir vor, so Honey und Nanny 2.0, also jetzt wirklich, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern ich glaube einfach für die Generation, die eben gerade so diesen Internatsromanen so entwachsen ist, ja, also ich weiß gar nicht, ob für die aktuelle Generation, ob es da auch irgendwie ein bisschen aktuellere Titel als jetzt Honey und Nanny oder Dolly und wie auch immer gibt, aber wahrscheinlich gibt sowas auch, dann ist sozusagen das jetzt dann so die nächste Phase. Das sind eben junge Frauen, Anfang 20 und aber es ist irgendwie so ganz ähnlich aufgebaut. Nur natürlich sind da größere Dramen als in diesen Internatsbüchern, wenn da
natürlich
das Schlimmste ist, wenn da, ich weiß nicht, was da immer die großen Dramen
sind. Die Zahnspange aber, versteckt wird oder sowas.
In ja, Richtung. Irgendwie, genau. Nee, das ist, also es liest sich ganz geschmeidig. Und was ich da ganz cool finde, also es dreht sich in diesem Band, dreht es sich um Oksana und Henri. Und Oksana ist eine Russin, die die sich, ja, man glaubt es kaum, die sich als also die ist ganz früh von zu Hause weggelaufen und hat dann irgendwie eine Schneiderlehre in Moskau gemacht und ist dann jetzt seit ein paar Jahren in Paris bei irgendwie einem Modedesigner schon als Näherin tätig gewesen und will also jetzt eben auch selbst Designerin werden und super talentiert und auch eine sehr hübsche, sehr aparte junge Frau. Und Henri ist der Erbe eines französischen Modeimperiums und seine jüngere Schwester Ella ist auch in dieser Mädels-WG. Insofern so kommen die dann zusammen, Oxy und Henri. Und aber er hat wirklich ein total krasses Schicksal. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt spoilern darf, aber ich spoiler jetzt einfach. Ich meine, ja, das kann ich glaube ich schon sagen. Uns hört ja eh keiner zu.
Zumindest
also,
jetzt.
Henri war bei denen, und das finde ich eben wirklich toll, weil das dann noch ein vergleichsweise aktuelles Thema ist, das die gute Ivy da verarbeitet hat. Der war ein Überlebender dieser Terroranschläge am 15. November in Paris. Also er war in dem Bataclan und neben ihm wurden die Leute abgeknallt und er hat es überlebt und das hat ihn natürlich schwerstens traumatisiert. Ja, und da mit diesem Päckchen, oder es ist irgendwie eigentlich eher so ein Riesenpaket, das er damit sich rumschleppt, muss er jetzt irgendwie weiterleben. Und das ist eine durchaus explosive Mischung. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das jetzt ausgeht und wie es weitergeht. Also ich bin gerade eben bei der Hälfte und ja, es liest sich recht geschmeidig. Es ist ein unglaublicher Wälzer, hat irgendwie gute 500 Seiten.
Da frage ich mich dann immer, sag mal, wie weit kann man was auswalzen? Aber vielleicht ist sie ja wirklich so eloquent, dass sie das nicht bloß mit sinnlosen Füllwörtern hinkriegt. Das, das würde ich mir wünschen für die Geschichte. Dass da wirklich
ja, also das ist schon, also ich fand auch, also ich meine, es ist sehr, sehr dicht erzählt alles und teilweise schon auch sehr ausführlich, aber jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt überblättern müsste, wirklich überhaupt nicht. Also es liest sich wirklich trotz des Umfangs sehr, sehr gut. Aber ich meine, ganz ehrlich, Stephen King ist ja jetzt auch nicht der Meister der Kurzgeschichte.
Nein,
also doch, also
von ihm habe ich meine ausufernde Schreibweise durchaus übernommen.
Ja.
Da fällt mir gerade nämlich auch wieder eine Sache ein. Ich hätte fast S als Buch genommen, aber ich hätte gerne sowohl die deutsche als auch die englische Version hier gehabt, damit ich dir mal was hätte vorlesen können daraus, weil mich nämlich dieses Buch tatsächlich, wie soll man sagen, deutschen Übersetzern gegenüber das erste Mal hat den Kopf schütteln lassen. Weil in der deutschen Übersetzung stand irgendwie das Knarren einer Grabtür. So. Mhm. In dem englischen Original war es eine halbe Seite, die diesen Satz beschrieb sozusagen. Mhm. Und der hat da wirklich also Bilder gemalt mit diesen Worten, die nicht einfach nur so hohl irgendwie waren, sondern die wirklich was mit einem gemacht haben. Und deswegen, als ich hatte zuerst das Englische gelesen und dann das Deutsche, war ich vollkommen ernüchtert über diesen ignoranten Übersetzer.
Ja, ist spannend, aber das wäre ja gerade wieder die perfekte Überleitung zu meinem Blind Date Buch, weil da habe ich ganz Ähnliches zu berichten, aber das werde ich mir einfach merken, weil wir haben ja jetzt noch ein reguläres.
Ein reguläres haben wir noch, ja. Genau, damit ich auch mal wieder was sagen kann.
Oh, armer Christian, du bist mir wirklich
armer
so,
schwarzer
so
Vogel,
leid.
Genau. Ja, und auch dieses Buch ist wieder ein bisschen was älter, aus den 80er Jahren. Es ist Teil einer Reihe, und zwar der erste Teil dieser Reihe. Und es ist Fantasy, aber für damalige Verhältnisse fand ich das echt einen coolen Ansatz. Also heutzutage gibt es ja eigentlich so gut wie nichts, was es nicht gibt. Aber als ich das Ding gelesen habe, war ich sofort voll drin und habe mir natürlich sämtliche anderen dieser Bücher auch geholt und eingesuchtet sozusagen. Mhm. Und zwar ist das von Alan Dean Foster, Bannsänger. Witzigerweise, Alan Dean Foster ist auch derjenige, der diese Star Trek Logs 1 bis 3 geschrieben hat, die habe ich mir noch hingelegt, die werde ich dir sicherlich irgendwann mal schicken, damit du sie dann lesen darfst, denn ich habe sie ja schon mal durch. Handelt von John Tom Meriwether, er ist, also auf Deutsch heißt es Jura, studiert er, aber auf Englisch heißt es irgendwie sowas wie Public Engineering oder so in der Richtung. Mhm. Ja, und er ist in seiner Freizeit ist er halt Rockmusiker. Ja, und der zieht irgendwann mal also einen Joint durch und findet sich plötzlich in einer total anderen Welt wieder. Also sprich Portal-Fantasy. Und das ist so zum Piepen komisch. Da besteht die Bevölkerung aus Tieren, die aber sprechen können. So. Und jede Tiergattung, Rasse, wie auch immer man das nennen will, hat einen anderen Akzent. Und ich glaube, eins der ersten Tiere, auf die ihr trifft, ist ein ziemlich, so ein bisschen zwielichtiger, gewitzter Otter namens Mudge. Und der spricht in einem französischen Accent. Und also schon alleine das, darüber habe ich mich gerne mal beömmelt irgendwie. Das Coole ist, er ist von einem Hexer in diese andere Welt gezogen worden, weil in irgendeiner Prophezeiung drinsteht, dass sie einen Ingenieur brauchen. Ja, und nun ist natürlich sein Studium, hat zwar was mit Engineering zu stehen, hat ja aber überhaupt nichts mit Ingenieur zu tun. Und deswegen sagt er sich, was soll ich denn hier? Ich kann doch überhaupt nichts von dem, was ihr vielleicht von mir wollt. Denn Ingenieure haben ja was mit Technik zu tun. Was er dann allerdings feststellt, ist, dass er dort eine übersinnliche Gabe hat. Er ist nämlich ein sogenannter Bannsänger. Er kann mit Liedern, die er singt, zaubern. Und das ist insofern total cool, weil ich selber sehr gerne ja, also mit vielen Liedern auch irgendwelche bestimmten Stimmungen oder sonst was verbinde. Und wenn du könntest mich manchmal mitten in der Nacht aufwecken und sagen, so nach dem Motto, sag mir mal den Text von dem und dem und das würde ich dir bringen im Zweifelsfall oder den Titel oder du sagst einen Titel und ich würde dir sagen, wer es gesungen hat oder so. Also Musik ist für mich immer irgendwie interessant und was er da dann eben macht, ist, dass er mit der Rockmusik, die er in diesem Moment gerade natürlich zu Hause selber gespielt hat, also sprich der typische 80s Rock, so hier, wie heißen sie? Ach verdammt, jetzt fällt es mir nicht ein. Hier die
Bon Jovi?
Die nicht, sondern, ach Gott, mir fällt gleich, irgendwann fällt mir das noch ein. Wahrscheinlich, wenn du was tust. Nee, eigentlich Steve Miller Band zum Beispiel.
Ah, okay.
Ja? Mhm. Und echt coole Sachen, was er da damit macht und eben, wie er dann da in diese Welt irgendwie so sich integriert. Er will natürlich auch immer irgendwie wieder zurück. Ich glaube, er schafft es auch irgendwie wieder. Oder es ist tatsächlich so, dass er während der ganzen Serie immer irgendwie nach etwas sucht, um wieder zurückzukommen. Aber es klappt immer aus Gründen nicht. Und die Art und Weise, wie letztendlich die Tiere da charakterisiert werden, ist echt cool. Und also für mich allerdings war ein Teil der Geschichte schon teilweise so ein bisschen heftig, weil ich habe es ja nun nicht so mit Spinnen. Und er muss nun ausgerechnet zu der Rasse der Weber. Und da weißt du natürlich, also ich habe mir am Anfang nicht vorstellen können, was das ist, aber es sind natürlich Spinnen. Und die sind natürlich größer als er. Und die werden dann da auch also relativ umfangreich irgendwie beschrieben. Und also finde ich total coole Geschichte. Wer also eben auf so Portal-Fantasy und Zaubern und möglichst eben auch noch auf diese 80s-Rock-Geschichten steht, sollte das unbedingt sich mal reinziehen. Ja, zumindest den ersten Teil. Ich habe jetzt letztens mal bei ich weiß gar nicht, war Lovely Books oder so, die hatten dann irgendwie auch gesagt, na ja, die ersten vier Bücher fand ich cool, dann wurde es ein bisschen blöder. Aber ich bin der Meinung, dass gerade das letzte, das fand ich absolut hammermäßig. Ja, weil er da mehr da. Nein, ich sag jetzt nicht, ich spoiler jetzt nicht. Aber er macht da was mit Musik, was ich ziemlich cool finde, ja.
Mhm. Ja. Also, das ist Alan Dean Foster.
Alan Dean Foster. Hm?
Und wie heißt es nochmal?
Bannsänger.
Bannsänger, genau.
Genau. Genau.
Ja, sehr gut.
Da gibt's dann also halt noch mehrere aus diesem Zyklus, die heißen dann die Pfade des Wanderers, der Augenblick des Magiers, die Stunde des Tors, die Zeit der Heimkehr, na, das passt ja dann in irgendeiner Form, dann ist vielleicht die Zeit der Heimkehr tatsächlich das, wo er dann zurückkommt. Ja. Foster ist ein cooler. Ja.
Cool. Weil du Portal-Fantasy jetzt mehrfach diesen Begriff erwähnt hast, da fällt mir jetzt ein, du hast ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge von dieser Fernsehserie Upload so geschwärmt. Mhm. Ja. Und habe ich jetzt auch angefangen. Und es ist, wow, also es ist schon echt, also
schräg, oder?
Ja, es ist also mehr als schräg und natürlich auch, also man möchte sich's wirklich gar nicht vorstellen, dass es so wirklich funktionieren könnte.
Ja,
das ist wirklich,
vor allen Dingen mit dem Scanner. Tschack! Und
umgefallen. Und also auch wirklich ein bisschen erschreckend war ja dann dieses Download-Experiment. Das war wirklich nicht schön.
Ja,
oh mein Gott. Also, das ist das Thema Portal-Fantasy.
Ja, na gut, wobei Portal in diesem Fall ja tatsächlich was anderes meint, aber ich verstehe, was du meinst.
Ja, ja.
Das ist ja auch sowas wie ein Portal und eine völlig andere Welt, in der er sich plötzlich befindet, ja.
Krass. Aber die Ideen dahinter sind ja wirklich genial und die Umsetzung ist auch super gemacht, aber es ist schon irgendwie, wo man sich denkt, puh. Ja? Also, puh. Nee, aber kann man mal gucken. Also ja, auch im Urlaub, wenn man will. Wenn man lieber binge-watcht als liest.
Richtig. Ich habe durch Zufall letztens auch wieder bei Prime eine Serie entdeckt, die ich auch richtig klasse fand. Also da muss man sich jetzt nicht so ewig dran aufhalten, weil das sind 2 Staffeln, jeweils 5 Folgen, glaube ich. Also so 10 bis 12 Folgen insgesamt. Aber durchaus sehenswert. Und zwar heißt die Mars. Einfach nur Mars und ist von National Geographic. Und das ist ein cooles Format, weil es eine Mischung aus quasi Dokumentation ist und Spielfilm. Und letztendlich hast du in der Dokumentationsteil wird dann immer so ein bisschen das Problem oder die Thematik aufbereitet, die letztendlich dann in dem Spielfilmteil ja auch stattfindet. Ja, also es ist nicht so, dass du erst den ersten Teil nur Dings hast und danach gibt es dann den Film, sondern das wird immer so hin und her geblendet. Und da kommen dann, also weiß ich nicht, am Anfang dachte ich, das ist so eine Elon Musk Werbeveranstaltung, weil sie ihn relativ häufig da, denn er hat ja nun mit seinem SpaceX und will ja unbedingt Richtung Mars, deswegen ist er da relativ häufig zu Wort gekommen. Aber es sind eben auch andere Leute von der NASA, Wernher von Braun, haben sie irgendwelche alten Sachen ausgegraben und eben irgendwelche Umweltschützer und das haben sie alles zum ziemlich coolen Paket geschnürt und dann wird eben quasi die Geschichte der ersten Marslandung von Menschen eben erzählt, die dann da ein Habitat aufbauen sollen und mit allem Problemen, was da eben so passieren kann, man hat ja vielleicht den Marsianer gesehen, insofern so ähnliche Sachen gehen da natürlich auch ab und es geht aber dann auch so eher in die soziologische Schiene, so was passiert denn, wenn dann plötzlich ein multinationales Unternehmen genügend Geld hat, um da auch was hinzuschicken, wem gehört denn nun der Mars? Na eigentlich keinem, aber jeder macht dann, was er will. Und also das ist nicht uncool. Ja, lohnt sich durchaus. Bei Prime kostenlos zu gucken. Wenn ihr Zeit habt, macht Sinn.
Cool, ja, werde ich mal gucken bei Gelegenheit. Ja, toll. Ich meine, wir liegen ja super in der Zeit, glaube ich.
Hallo,
oder?
Genau.
Ja. Dann
darfst
du
mir jetzt noch genau was vorschlagen.
Ein Blind Date, ja. Also wir fangen an, wie das Büchlein aussieht. Es ist auch ein relativ neues Buch. Es ist im letzten Jahr erschienen. Das gibt es im Moment auch nur als Hardcover in Deutschland. Ab Januar 2021 dann auch als Taschenbuch. Und also das Cover sieht relativ, wie soll ich sagen, düster, trifft es nicht ganz. Es ist eine Wasserlandschaft und es ist wohl eine sogenannte Marschlandschaft. Also es sind dann immer Grasfelder zwischendrin und man sieht ein kleines Bötchen so in der Mitte und im Hintergrund sieht man dann, also so am Horizont ist dann Festland mit ein bisschen Hügel oder eigentlich eher Wälder und dann ein wirklich sehr düster, grauer Himmel drüber, wahrscheinlich kurz vor einem Regenguss. Es fliegen Vögel, die sieht man nur so im Schattenriss. Also es ist eine Abendstimmung auf jeden Fall auch. Es könnten Gänse sein, diese Vögel, kann man nicht so gut erkennen. Auch ein Steg, der so mitten ins Wasser führt, ein langer, den sieht man auch. Und es sind so ein paar Lichtreflexe noch auf der Wasseroberfläche, die so ein bisschen, würde ich mal sagen, also diese Düsternis wieder so ein bisschen aufheben, weil es eben, das ist wahrscheinlich ein Sonnenuntergang, da sieht man einfach so ein paar hellere, gelblichere Lichtreflexe. Also es ist sehr, sehr schön, es ist sehr stimmungsvoll. Es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, da mache ich jetzt mal meinen nächsten Strandurlaub, also so nicht. Also das hat jetzt, es wirklich wirkt sehr, sehr einsam und auch ein bisschen unzugänglich. Ja? Also das ist das Cover. Und das passt brillant zur Geschichte, würde ich mal sagen, weil die Geschichte ist in genau so einer Landschaft angesiedelt. Und ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Die berührende Geschichte von Kia, dem Marschmädchen, von der Zerbrechlichkeit der Kindheit und der Schönheit der Natur. Chase Andrews stirbt und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig. Schuld ist das Marschmädchen. Kia Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kia sich einem neuen Leben mit dramatischen Folgen. Delia Owens, das ist die Autorin, die hätte ich jetzt vielleicht nicht erwähnen sollen, egal, erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Von den Geheimnissen und von der Gewalt der Natur und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. Ja, also das sagt erstmal eine Menge und gar nichts, wie ich finde, aber es ist eine Geschichte, also es ist ein ziemlich bekanntes Buch, das wurde, also ich bin da auch wirklich in 1000 Büchergruppen schon drüber gestolpert und Spiegel-Bestsellerliste und alles und irgendwann habe ich es dann auch mal gelesen, wobei ich habe es tatsächlich auf Englisch gelesen, aber dazu dann gleich mehr. Ich habe jetzt hier noch ein Zitat gefunden, da wurde die Autorin gefragt, worum es denn in diesem Roman geht und sie sagt, es ist eine Kriminalgeschichte, eine Liebesgeschichte und ein Gerichtsdrama, aber vor allem geht es um Eigenständigkeit, ums Überleben und darum, wie die Isolation menschliches Verhalten beeinflusst. Wir sind soziale Säugetiere, rein genetisch wollen wir zu eng verbundenen Gruppen wie Familien und Freundeskreisen dazugehören. Doch was passiert, wenn ein junges Mädchen, so wie Kia, die Heldin des Romans, sich ganz alleine und ohne Anbindung an eine Gruppe wiederfindet? Natürlich fühlt sie sich einsam, bedroht, unsicher und unfähig. Kia verhält sich außerdem seltsam. Sie versteckt sich hinter Bäumen, wenn andere Menschen sich am Strand nähern, meidet das Dorf. Sie zieht sich tief in die Wildnis der Marsch zurück, weit weg von den Menschen und lernt dabei direkt von der Natur. Diese Lektionen helfen ihr, zusammen mit dem instinktiven Verhalten, das aus der Isolation entsteht, zu überleben und sich zu schützen. Ja, wie klingt das für dich?
Das klingt sehr interessant. Also ich muss jetzt dazu sagen, die Autorin selber sagt mir jetzt nichts, aber ich bin ja meistens, was das angeht, erstmal ziemlich ignorant, bis ich dann auf irgendjemanden so stoße, dass er oder sie mich so richtig mitnimmt, dann merke ich mir das auch. Aber ja, hört sich auf jeden Fall nach einer coolen Variante an. Also ich musste sofort so an sowas wie Kaspar Hauser oder so denken. Ist ja letztendlich auch, ja, wenn du von deinem eigentlichen Umfeld komplett abgeschottet wirst, was passiert dann? Das, ja, interessant.
Ja, es ist sehr interessant. Also von der Autorin kannst du eigentlich auch noch nicht wirklich viel gehört haben, weil das ist tatsächlich ihr Debütroman oder zumindest ihr belletristischer Debütroman. Sie hat vorher Sachbücher veröffentlicht. Sie ist Wissenschaftlerin und sie ist auch schon ein paar Jahre älter. Und das ist jetzt tatsächlich ihr allererster Roman. Und ja, es hat mich total umgehauen, dieses Buch. Es war wirklich, weil es sprachlich so dicht und so toll ist und die Story ist wirklich atemberaubend und es ist tatsächlich, wie sie selbst sagt, es ist eine wirklich wilde Mischung aus Liebesgeschichte und Krimi und eben auch ein wirklich krasses Gerichtsdrama. Das hat mich nächtelang nicht schlafen lassen, weil ich da immer weiterlesen musste, weil es wirklich so auch unfassbar spannend war und packend und berührend und es werden so unglaublich viele Aspekte angesprochen, auch die Zeit, in der es spielt, also es startet, glaube ich, ungefähr in den 1950er Jahren und zieht sich bis in die 90er hin. Es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Es spielt in North Carolina. Das war jetzt in den 50er Jahren auch noch nicht, sage ich mal, so der große Hort der Aufklärung. Ja.
Nee, also, nicht wirklich.
Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also das ist wirklich eine total spannende Geschichte. Und jetzt werde ich einfach mal, spoilern, ich werde verraten, worum es sich handelt. Und ich glaube, den Titel hast du bestimmt gehört. Das hat den relativ bizarren Titel Der Gesang der Flusskrebse.
Oho, irgendwie. Ja.
Ja, also das ja, haben, glaube ich, schon viele Leute gehört und ich bin dann, also ich habe es natürlich auch erstmal ewig nicht gehört und dann bin ich eben mal in der Büchergruppe, wurde da so drüber geschwärmt und dann fand ich einfach nur diesen Buchtitel so crazy und ja, dann war ich einfach wirklich neugierig, muss man dann mal gucken und dann habe ich mir gedacht, ach, das hört sich ja irgendwie ganz spannend an und habe es mir gekauft und ich habe es mir aber im englischen Original gekauft, weil das ist ja so meine persönliche Regel seit einigen Jahren, Bücher von englischsprachigen Autoren, die lese ich im Original.
Ja, Punkt. Macht Sinn.
Und das habe ich dann auch. Und auf Englisch heißt das Buch Where the Crawdads Sing. Und dann dachte ich mir, Crawdads, was ist denn jetzt Crawdad? Ja, und dann habe ich festgestellt, also das Crawdad heißt tatsächlich auch Flusskrebs, aber aha, Crayfish sind auch Flusskrebs. Ja, es gibt dann wirklich so irre viele Begriffe. Also die, das englische Vokabular ist ja auch viel umfangreicher und viel größer als das deutsche Vokabular. Und das,
ja,
da komme ich jetzt wieder eben zu deiner, deswegen hat mich dann jetzt deine Stephen King-Analogie dazu gebracht, also als du sagtest, ja, diese knarzende, ja, Tür oder was es war,
ja,
kann eine halbe Seite gehen oder nur eben einen Halbsatz und ja. Ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich ganz ordentlich Englisch spreche und sehr viel verstehe und die meisten Bücher einfach so genauso flott durchlese wie deutschsprachige. Also bei dem war es tatsächlich nicht so. Da musste ich schon echt das, okay, häufiger mal gucken und auch mal so die Wörterbuchfunktion von meinem E-Book-Reader dann mal bemühen. Weil natürlich auch, also geht einfach wirklich sehr, sehr viel um Natur und es werden. Hui, ja, genau. Ah,
ja?
Wir haben Atmosphäre.
Genau, so. Ab einer Stunde gibt es Atmosphäre.
Ab einer Stunde gibt es Atmosphäre, genau. Ja, also das war dann wirklich spannend, weil also ganz viele Pflanzen und Tierarten natürlich da erwähnt werden und ich habe dann immer keine Ahnung gehabt, was es ist. Zum Beispiel habe ich zwei Wörter für Reiher gelernt. Ja, einmal Heron, das kannte ich irgendwie noch. Also nicht, dass ich es jetzt spontan wenn man mir gesagt hätte, was heißt Reiher auf Englisch, hätte ich jetzt nicht sagen können. Aber Heron, also Heron geschrieben, das habe ich schon irgendwie mal gelesen.
Aha.
Und dann gibt es noch, okay, Egret, also Egret geschrieben. Und dann dachte ich mir, also das habe ich wirklich noch nie gehört. Und dann immer in die deutsche Übersetzung Reiher, ja. Und sag ich, und aber es offensichtlich ist da, gibt es aber signifikante Unterschiede zwischen Herons und Egrets,
cool,
und eben wohl auch zwischen Crayfish und Crawdad. Und das hat mich alles total irre gemacht dann zum Teil. Also abgesehen von meinen sprachlichen Defiziten, die da dann doch zum Vorschein gekommen sind, gerade mal so im ornithologischen und Bereich, fand ich das so toll und sprachlich so genial und so unterhaltsam und da war wirklich alles drin. Es ist eine mega Geschichte. Das ist auf jeden Fall so bisher mein Buch-Highlight 2020.
Oho, nicht schlecht. Ja. Dann kann ich ja mal es mir auf meine Liste schreiben. Ich meine, naja gut, da stehen schon so viele Sachen drauf, aber man weiß ja nie, genau.
Ja, das kannst du mal dann hochschieben, es ist wirklich toll.
Ja, ja, es hört sich definitiv nach einer Sache an, die ich lesen würde. Ich denke mal, wir haben sagen wir mal, einen relativ homogenen Geschmack. Dementsprechend wird es wohl meistens so sein, dass irgendein Buch, was einer dem anderen vorschlägt, auf Frucht am Boden fällt sozusagen, aber ja, doch, ist eine Sache, sollte ich mir merken.
Ja, merkst ihr und ihr liebe Leute, merkt es euch auch und lest es, wenn ihr wollt, es ist wirklich total toll, aber überhaupt alle Bücher, die ich vorgestellt habe, sind natürlich total toll und ich finde es eigentlich jetzt ganz cool, weil es drei verdammt unterschiedliche Bücher sind und wenn wir deine da noch dazu nehmen, dann haben wir wirklich sechs sehr, sehr, sehr unterschiedliche Bücher heute. Da ist wirklich für jeden was dabei und
für
es gibt keine
Urlaub
Ausreden mehr.
So sieht's aus.
Für jeden Urlaub ist was dabei und wenn ihr jetzt noch nichts zu lesen habt, dann ist euch auch nicht zu helfen. Also dann
so ist das nämlich. Genau so ist das nämlich. Jo, liebe Leute, ich glaube, wir legen uns jetzt wieder hin und machen uns einen bunten. Dürft ihr auch machen. Ich ziehe mir jetzt erstmal noch was durch die Nase. Natürlich nur Meersalzwasser, aber ja.
Aber du hörst dich brillant an, Christian. Keine Kollateralschäden sind übrig geblieben, oder?
Nee, ich habe das Gefühl, es ist ganz gut. Es ist immer noch nicht ganz, ganz gut, aber fast gut.
Fast gut, sehr gut. Also macht es gut. Tschüss.
Tschüss.